So, liebe Gemeinde, ich möchte euch auch herzlich begrüßen im Gottesdienst heute an diesem Sabbat. Es war ziemlich kalt, es ist eine kalte Welle gekommen, schon die ganze Woche. Ich weiß es nicht, wie es bei euch ist, bei uns ist es kalt. Und wir danken sehr oft dem lieben Gott für warmes Zimmer. Ja, aber der Frühling kommt, so ist schon da. Wir hoffen, dass auch ein bisschen auch wärmer sein wird. Und das ist auch ein Segen Gottes. Wir haben jetzt in diesem Viertel, lernen wir in der Lektion über den großen Kampf zwischen Gut und Böse. Und wir sind tatsächlich mitten in diesem Kampf. Und manchmal merken wir das, manchmal merken wir das gar nicht. Unser Leben geht weiter, das ist unsere Welt, wir haben keine andere. Wir müssen zurechtkommen mit dem, was wir haben. Ich habe dieses Lied gewählt für den Anfang meiner Predigt, weil nämlich auch meine Predigt heute fängt mit diesem Wort an. Wenn ihr wollt, könnt ihr mit mir eure Bibel aufschlagen. Und zwar, wir lesen den Psalm 42. Ein sehr schönes Lied. Der Text fängt an mit dem Psalm 42. Ich möchte nicht den ganzen Psalm lesen, nur die ersten 6 Verse. Psalm 42. Eine Unterweisung der Söhne Korach vorzusingen. Überschrift über den Psalm 42, zumindest bei Luther, steht so: Verlangen nach Gott aus fremdem Land. Ab Vers 2. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst, wie ich einherzog in großer Schar und ihnen zu Wahlen zu Hause Gottes mit Frohlocken und Danken. Denn der Schar derer, die da feiern. Entschuldigung. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Bis hierher. Warum hat mich dieser Text jetzt mal gezogen, dass ich mit euch in dieser Predigtstunde darüber nachdenke? Hier steht im Vers 6, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Wir leben in einer Zeit tatsächlich, wo nicht alles so locker geht, wo viele Menschen auch Angst haben. Was wird der morgige Tag bringen? Aber wie sollen wir diese Zeit auch in dieser Zeit leben? Was sollen wir tun? Wir sind mitten im großen Kampf. Und dieser große Kampf zwischen Gut und Böse ist nicht nur ein geistlicher Kampf. Wir haben auch in der Lektion gesprochen über einen geistlichen Kampf. Es gibt so viele Versuchungen. Es gibt so viel, diese Macht des Bösen möchte uns von Gott trennen, dass wir keine Beziehung mit Gott pflegen, von der Bibel, von seinem Wort. Und wir wissen das alles und erleben. Aber auf der anderen Seite ist auch ein Kampf, ums zu überleben. Es gibt viele Firmen, die Probleme haben. Es gibt viele Leute, die keine Arbeit haben, auf einer Seite klagen die Firmen, dass sie keine Mitarbeiter haben. Auf der anderen Seite gibt es so viele Arbeitslose und wir wissen nicht in dieser Verwirrung, wie wir leben können. Auf jeden Fall, wir treffen hier oder begegnen einem Menschen, der traurig ist. Allein in Vers 4 sagt er, meine Tränen sind meine Speise, Tag und Nacht. Sein Leben war nicht so ganz glücklich, er war nicht glücklich. Und die Menschen um ihn herum haben das bemerkt. Und anstatt dass er eine Ermutigung bekommt oder dass jemand ihm hilft, da gibt es auch jemand, der ihm noch mehr Leid zufügt, weil er irgendwie ihn auch aussagt. Wo ist dein Gott? Ich möchte gerne noch einen Text lesen dazu, in Sprüche Kapitel 17. Wenn der Mensch glücklich ist und glücklich lebt, da sieht man an ihm. Wenn man unglücklich ist, da sieht man auch. Sprüche Kapitel 17, Vers 22. Ein fröhliches Herz tut dem Leibe wohl, aber ein betrübtes Gemüt lässt das Gebein verdorren. Wieder ein Kampf. Auf der einen Seite, wenn jemand glücklich ist, sagt hier Salomo, dass dieses fröhliche Herz auch dem Leibe wohl tut. Betrübtes Gemüt könnte auch problematisch sein. Im Kapitel 15, Vers 13, Sprüche 15, Vers 13, ein fröhliches Herz macht ein fröhliches Angesicht, aber wenn das Herz bekümmert ist, entfällt auch der Mut. Ein fröhliches Herz macht ein fröhliches Angesicht. Und interessant, das stimmt. Mein oder unser Angesicht zeigt, wie es mir in meinem Inneren geht. Wenn es mir gut geht, wenn ich fröhlich bin, dann merkt man am Gesicht. Habt ihr fröhliche Leute gesehen, denen begegnet? Wenn du ihn ins Gesicht schaust, dann siehst du, dass er glücklich ist, dass er fröhlich ist. Ich erinnere mich, wo wir noch Masken getragen haben, FFP2-Maske. Und das ist das Ganze unten, also der Mund. Du siehst Lächeln auch am Mund. Wenn Mund verdeckt ist, dann siehst du sein Lächeln nicht. Und nur in den Augen. Und in der Gemeinde in Marienberg habe ich so jemandem was gesagt und hat gesagt, ja, wenn du meinen Mund sehen würdest, würdest du sehen, dass ich jetzt lächle dir zu. Und dann sagt sie, ich sehe an deinen Augen. Wenn man lächelt, das sieht man auch in Augen. Wenn man fröhlich ist, das sieht man am Angesicht, steht auch hier. Wenn ich wütend bin, da kann man auch am Angesicht schauen und sehen. Oh oh, wenn so wütend jemand ist, dann bitte nicht, komm ihm nicht nah, denn kann irgendwas passieren. Wenn ich traurig bin, das sieht man auch am Angesicht. Und wenn wir so einem traurigen Menschen begegnen, wie auch dieser Korach oder die Söhne Korach steht da, ich habe immer gedacht, dass das ein Psalm von David ist, aber das ist nicht von David, aber ein toller Psalm. Der Mensch hat ein Problem. Sein Angesicht zeigt, dass er ein Problem hat. Ein fröhliches Angesicht zeigt auch fröhliche Menschen. Nur, es gibt Menschen, die sehr, sehr begabt sind, den Angesicht zu verstellen. Und du denkst, dass es ihm gut geht, Leute, die immer lächeln, aber in seinem Herzen ist es anders. Da gibt es Probleme vielleicht in der Familie. Da gibt es Probleme vielleicht in der Ehe, da gibt es Probleme am Arbeitsplatz, da gibt es vielleicht Probleme in der Nachbarschaft, da gibt es auch Probleme in der Gemeinde Und wenn du den fragst, wie es dir geht, es ist immer schön und gut. Er möchte etwas verdecken oder sie. Oder verstecken. Mein wahres Angesicht weißt du nicht. Und das ist nicht gesund. Die Menschen schlucken so viel in sich selber. Und dann habe ich mich gefragt in einem Gespräch, warum schluckt diese Person etwas und alles in sich selber, wo wir wissen, dass es nicht gut ist. Es gibt welche Sachen, die die Menschen auch nach außen preisgeben wollen, aber es gibt etwas, was ich nur für mich behalten will. Denn die Menschen um mich herum, die Öffentlichkeit, wird mich nicht verstehen. Und ich möchte mich nicht so preisgeben. Ich weiß, dass es so viele Leute, die nur neugierig sind auf das Leben der anderen. Und wenn man was hört, dann hat man so mal ein Gefühl, da gibt's auch ein Ratschen und Tratschen. Ich sage ganz offen. Und viele Leute wollen das nicht aus ihrem Leben alles preisgeben und alles bekannt geben in der Öffentlichkeit. Nur, wenn jemand fragt, hallo, wie geht's dir? Sehr oft bekommst du die Antwort, gut geht's mir. Aber ihr kennt, ich stelle manchmal auch die Frage, sag mal, wie geht's dir wirklich? Und derjenige, der bei dem anderen so ein Vertrauen hat und dass der weiß, dass der nicht einfach so fragt, sondern er leidet mit mir, er kann mir helfen oder sie, er interessiert sich tatsächlich für meine Seele, für meinen Zustand. Wenn das so ist, dann kann man auch manchmal Tränen sehen in den Augen. Von den Personen, die vor kurzem gesagt haben, mir geht's gut. Wenn man oberflächlich betrachtet, da sagt man, mir geht's gut. Aber ich merke, dass es dir nur nicht gut geht. Sag mal, wie geht's dir wirklich? Und ich bin nicht so begabt, das zu erkennen, aber ich freue mich, dass ich eine Frau habe, die so einen Sinn für viele Sachen hat, und sie sagt, ja, da macht mir ein bisschen Sorge, dies und jenes. Und erst dann bei mir Klick, es ist vielleicht tatsächlich so, dass es so ist. Also wir sollen Vertrauen haben bei den Leuten, die uns am Herzen liegen. Nicht einfach so zu fragen, irgendwelche aus deinem privaten Leben, mich interessiert, wie du privat lebst, sondern wie geht's dir? Es gibt tatsächlich Leute, die manchmal auch brauchen eine Schulter zum Anlehnen, wo sie sich tatsächlich auch ausheulen können. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so erlebt, solche Leute, die so am Ende sind, die brauchen eine vertrauensvolle Person, wo sie sich tatsächlich anlehnen können, wo sie auch Vertrauen haben, auch etwas zu sagen, aus dem Herzen rauszubringen. Manchmal muss der ganze Dreck von der Seele weg. Und die Leute, die auch solche Freunde haben und solche vertrauensvolle Personen, dass da tatsächlich der ganze Dreck aus dem Herzen rausgehen kann, nachher sprechen diese betroffenen Leute, dass es ihnen besser geht. Ich habe jetzt das Gefühl, dass mich jemand verstanden hat. Es gibt viele Menschen, die sich überhaupt nicht verstanden fühlen. Und sie scheuen etwas zu sagen, damit das nicht noch schlimmer wird. Und es gibt auch Seelsorge, es gibt auch Therapeuten, die versuchen, aus dem Menschen alles rauszubringen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal ein Therapeuten war für ein Gespräch oder so. Das dauert lange. Und sie fragen alles. Und aus der Kindheit, was bringst du, was trägst du mit? Wie ist deine Kindheit gewesen? Wie ist dein Leben gewesen? Wie ist deine Vergangenheit, deine Gegenwart? wie wird das alles sein? Und wenn der Mensch alles aus dem Herzen rausbringt, nachher geht es ihm besser. So sind wir Menschen. Wenn du traurig bist, es ist sehr wichtig, jemanden zu haben, mit dem du deine Trauer auch teilen kannst. Wie sagt aus dem Volksmunde, geteiltes Leid ist halbes Leid. Man kann nicht alles für sich behalten. Man muss irgendwo ein Ventil geben. Man muss auch frische Luft bringen in die Seele rein. Nicht alles für sich zu verstecken. Das Leben ist kein Wunschkonzert. So, es gibt auch so ein Sprichwort. Oder kein Zuckerschlecken. Und was steckt da hinten? Dass das Leben kein Wunschkonzert ist. Viele sagen, das ist dein Schicksal. Du kannst auch nichts ändern. Du musst das Leben nehmen, so wie es ist. Du musst auch die Situation nehmen, wie sie ist. Aber ist es so? Es gibt vieles im Leben, was wir Menschen nicht verändern können oder nicht beeinflussen können. In welchem Land, ihr kennt das, das ist so auch von den Therapeuten auch dieser Satz, in welchem Land du geboren wirst, kannst du nicht beeinflussen. Du bist einfach geboren in welchem Land und es gibt viele Flüchtlinge und so viele, die ihre Länder verlassen und kommen woanders, wo es besser ist zu leben. Also du kannst nicht beeinflussen, wo du geboren bist. Du kannst auch nicht beeinflussen, in welche Familie du geboren wirst. Wer dein Vater, wer deine Mutter und deine Familie ist, das kannst du nicht beeinflussen. Es gibt einige Dinge, die man tatsächlich nicht beeinflussen kann. Aber es gibt auch welche Dinge, wo du selber eine Entscheidung treffen kannst. Und wo du selber etwas für dich entscheiden kannst. Und wenn du mit Gott deine Antwort suchst, Antwort auf viele Fragen, die dich beschäftigen, dann bist du auf einem guten Platz und bist du gut aufgehoben. Jemand hat gesagt, es ist tatsächlich so, das Leben ist kein Wunschkonzert, aber manchmal spielt es auch dein Lieblingslied. Und dieser Satz hat mir auch gut gefallen. Es ist so, kein Wunschkonzert, aber manchmal gibt es auch Lieblingslied, das dein Leben singt. Und wenn du eine Verbindung mit Gott hast, mit Jesus Christus in der Beziehung, dann könnten deine Lieder anders ausschauen als ohne Jesus. Hier sagt der Psalmist, so schreit meine Seele zu dir. Hier ist ein Schreien der Seele. Also wir sind jetzt zurück im Psalm 42. Ich habe vergessen am Anfang zu sagen, etwas in 42 zu lassen, so ein Finger rein oder was anderes. So schreit meine Seele zu dir. Das ist etwas persönlich. Das ist nicht, dass die Kriege in der Welt sind. Das ist nicht irgendwas, was ich von jemandem gehört habe, sondern schreit, meine Seele schreit zu dir, sagt der Psalmist. Und da hört er ein Spotten von den anderen mit diesem Wort, wo ist nun dein Gott? Wenn es dir so dreckig im Leben geht, wo ist nun dein Gott? Es gibt Leute, die tatsächlich vor Gott beten und flehen und trotzdem geht ihnen nicht so gut im Leben, wie sie das haben wollen. Das ist in unserem Leben, in unserer Welt so. Wo ist dein Gott? Und es gibt auch andere im Psalm 73, wo jemand tatsächlich so formuliert und sagt, ich schau mal die Leute, die nicht an Gott glauben, schau mal, wie schön sie leben, ihnen geht's besser. Aber ich, Ich halte mich an allem, was Gott gesagt hat, und ich bete und ich komme zu Gott, und trotzdem habe ich ein schweres Leben. Wo ist dein Gott? Ich weiß nicht, ob du mal auch von jemandem so ein Spott, sage ich mal so. Man kann auch gut sagen, gut denken, aber wo ist dein Gott? Es gibt so viele Naturkatastrophen und wir erleben, viele Menschen verlieren alles, was sie hatten. Und viele auch verlieren ihr Leben. Wo ist nun dein Gott? Wir leben in einer Kriegszeit. Wir hören jeden Tag über Krise und Kriege. Vor allem die zwei großen Kriege, die ständig auch in den Nachrichten sind. Ukraine und auch Israel jetzt. Und die Menschen, die leiden, so viele Leute, so, das ist eine Katastrophe. Wo ist dein Gott? Fragen Leute. Wir erleben auch Gewalt und Missbrauch. Und das beschäftigt uns auch. Denn wir wissen nicht, wo das nächste Mal etwas sowas kommt. Und wer wird da angegriffen? Wo ist dein Gott? Auch wir gläubige Menschen, es gibt auch viele gläubige Leute, die wegen Treue zu Gott auch leiden, ihre Arbeitsstelle verlieren oder irgendwas in Spott erdulden müssen, wegen ihrem Glauben. Wo ist dein Gott? Und interessant, dass wir in der Bibel auch lesen, dass das ein Zeichen der Endzeit ist. Jetzt lade ich euch ein, dass wir diesen Text im 2. Petrusbrief lesen, aber bitte lasst etwas im Psalm 42. 2. Petrusbrief, Kapitel 3. Da spricht der Apostel Petrus über die Endzeit, über die Zeit, in der wir leben. 2. Petrus, Kapitel 3. Ein Zeichen der Endzeit, vor allem in unserer Zeit. Ab dem Vers 3. Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihnen Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist und so weiter. Die Spötter kommen und fragen, wo ist dein Gott? Und wir haben diese Spötter nicht nur sporadisch, sondern wir haben überhaupt in der Gesellschaft, in der Politik, haben wir diese spöttische, was Gott betrifft. Die Kinder werden in der Schule nicht mehr lernen über den Schöpfer Gott, sondern Evolution. Und das schmerzt. Die Bibel immer mehr entfernen von den Leuten. Wir haben in der Lektion auch gehabt. Das ist auch ein Ziel vom Satan, dass er die Leute von der Bibel trennt. Und wir haben immer noch die Freiheit. Wir können die Bibel lesen. Wir können jeden Tag mit Gott eine Verbindung aufrechterhalten. Und wenn wir das nicht tun, dann sind wir selber schuld. Es gibt Leute, die tatsächlich mit Gott jeden Tag anfangen und Gott und sein Wort immer offen haben und sich immer fragen, was soll ich tun? Aber es gibt welche, die auch irgendwie auch nicht mehr denken, dass wir in der Endzeit leben. Alles, was Gott Jesus gesagt hat und die Bibel sagt über die Zeichen der Endzeit, das wird alles relativiert. Es gibt so viele andere Dinge, die sehr wichtig sind. So leben wir tatsächlich in einem Kampf zwischen Gut und Böse. Aber mir war es wichtig, im Kapitel 3 im 2. Petrusbrief, nachher ist es die Beschreibung, wenn Jesus kommt, wie das alles sein wird auf der Erde und so. Aber an dieser Stelle, in den letzten Tagen, in der letzten Zeit, in der Endzeit, werden viel mehr Spötter kommen, als in den früheren Zeiten. Ja, kommen wir zurück zu Psalm 42. Was hat der Psalmist hier gesagt? Warum ist sein Leid so groß? Warum leidet er? Wir lesen Vers 5 nochmal. Psalm 42. Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst, wie ich einherzog in großer Schar mit ihnen zuweilen zum Hause Gottes, mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern. Was war sein Leid? Er war in einem fernen Land, so ist auch die Überschrift über Kapitel 42. Er war in einem fremden Land und ihm hat gefehlt die Gottesdienste, wo die Leute in Scharen zu Gott gekommen sind, wo wir frohlockt haben und auch wo wir gesungen haben, wo wir zusammen auch Gott gelobt und gepriesen haben, wo wir Gemeinschaft haben miteinander. Das hat ihm gefehlt. Und deswegen sagt er, meine Tränen sind in meine Speise. Was hat ihm gefehlt? Gott loben und preisen, Gemeinschaft zu pflegen. Und es ist schade, wenn wir heute uns in die, wie soll ich sagen, in die Lage von diesem Menschen, der diesen Psalm geschrieben hat, aus dem Herzen gesprochen, aus der Seele gesprochen hat. Wenn wir uns in seine Lage versetzen, er wollte zum Gottesdienst kommen. Er wollte mit Leuten zusammen da sein. Gott ehren und singen und beten, Gemeinschaft pflegen. Und er konnte es nicht. Kann es wohl möglich sein, dass wir heute alle diese Möglichkeit hätten? Und es gibt einige, die doch und trotzdem nicht zum Gottesdienst kommen. Was bedeutet dir der Gottesdienst? Was bedeutet dir die Gemeinschaft der Gläubigen? Diese Frage stelle ich sehr oft und ich freue mich, dass hier in Oberasbach fast alle kommen und scheuen nicht auch lange Wege, die, wenn jemand lange fahren muss. Aber es gibt Gemeinden, die halb leer sind. Und jeder nimmt als Ursache, Corona hat die Gemeinde halbiert und so weiter. Wie viele Male habe ich auch mit Leuten gesprochen, auch in meinen Gemeinden, die ich zu betreuen habe, die lange nicht in der Gemeinde waren. Ja, ich glaube an Gott und so und ich habe Livestream und ich höre jede Predigt, jeden Sabbat, aber das ist nicht der Gottesdienst. Du kannst die Predigt hören. Du kannst auch am Montag, Dienstag, Mittwoch diese Predigt hören. Das bleibt im Internet. Aber wenn der Sabbat ist und wenn der Gottesdienst ist, dann ist unser Platz in der Gemeinde. Und ich sage jedem, der sich vielleicht ein bisschen von der Gemeinde entfernt hat, dein Platz ist in der Gemeinde. Nur so kannst du auf der Seite Gottes bleiben. Könnt ihr mal vorstellen, dass jemand Tränen hat und Leid und er weint, weil er nicht mehr die Möglichkeit hat, zum Gottesdienst zu kommen? Das ist ein bisschen Wunder. Und deswegen ein Appell an alle. Ich erinnere mich, wo ich damals in meinem Heimatland war, Gesetz, Militärdienst. Ich denke, dass vielen das bekannt ist. Und da bin ich als junger Mann, was war ich, nicht mal 19, und da musste ich zum Militär. Und es ist nicht nur, nicht so wie in Deutschland. Da bist du in der Nähe, kannst nach Hause kommen. So, die haben damals von Ost nach West jemanden versetzt und dort Militärdienst und die vom Westen, die kommen nach Osten und das ist ziemlich weit. Und ich erinnere mich, die ersten Sabbate, es ist Sabbat. Und da muss ich da sein. Und ich schaue auf die Uhr, es ist 9:30. Und ich weiß, meine Familie ist es in der Gemeinde, da sind meine Freunde. Wir haben so viele Jugendliche gehabt. Wir haben gesungen, wir haben viele schöne Stunden miteinander erlebt. Jetzt muss ich weg. Und sie bleiben dort. Und ich kann euch sagen, ich habe am Anfang auch Tränen gehabt. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich so heilig bin. Bitte versteht mich nicht falsch. Aber damals, als junger Mann, wo ich von Sabbat zu Sabbat, wir haben auch Nachmittag-Gottesdienst gehabt und so ständig getroffen, haben uns wir getroffen. Und jetzt auf einmal sitze ich da und nichts. Und da kommt ein Trauer. Kommt zum Gottesdienst. Der Psalmist hat eine Sehnsucht nach Gott. Warum? Weil er jetzt weit weg von Gottesdienst ist. Aber er, jetzt gehe ich weiter, er findet einen Weg, was ihm Mut macht. Und jetzt komme ich auf den Vers 6, zweiter Teil. Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. Er hat so eine Hoffnung gehabt. Er war sicher, dass Gott ihm helfen wird. Harre meine Seele, harre auf Gott. Und ich werde ihm noch danken. Er weiß, dass von diesem Jammern, mir ist schlecht und ich kann das nicht und ich darf das nicht oder so, das kann man nur jammern. Aber dieses Jammern wird mir nicht helfen. Ich muss einen Weg suchen, einen Weg finden. Und in seiner Sehnsucht nach Gott war er sicher, harre meine Seele auf meinen Herrn. Es wird sicher besser kommen. Sehnsucht nach Gott, das ist etwas, was wir brauchen. Sehnsucht nach Erlösung. Nicht nur einfach so, dass wir gute Verbindung haben, dass wir Gemeinschaft in der Gemeinde pflegen, dass wir zusammen beten und singen, sondern die Erlösung, eine Sehnsucht nach Erlösung. Römer Kapitel 8. Römer Kapitel 8. Wollen wir zusammen Vers 19 lesen. Römer Kapitel 8. Vers 19. Vielleicht mal 18 und 19. Denn ich bin überzeugt, sagt Paulus, dass diese Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Vers 19. Denn das ängstliche Harren der Natur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die ganze Natur leidet, sagt Paulus. Und das ist uns bekannt. Und es ist gut, dass wir das auch verstehen. Aber worauf wartet die ganze Natur? Eine andere Übersetzung sagt hier in Vers 9, dass die ganze Natur wartet, dass Gott entscheidet, wer wirklich zu seinen Kindern gehört. Hat jemand von euch eine andere Übersetzung als Luther? Ich habe in meiner Tasche hier deswegen auch eine andere Übersetzung genommen, aber wo ich nach vorne gegangen bin, habe ich vergessen. Was sagt Schlachter? Lydia, würdest du mir mein...
Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei.
Okay, also das ist so ähnlich.
Ja, ich habe neues Leben, wollte ich gerade vorlesen.
Ja, bitte.
Vers 19, oder?
Ja.
Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf jenen Tag, an dem Gott offenbar machen wird, wer wirklich zu seinen Kindern gehört.
Genau, dieser Satz hat mich angesprochen, danke. Dieser Satz ist für mich sehr wichtig geworden. Worauf wartet die ganze Schöpfung? Die ganze Schöpfung ängstigt und leidet darunter und wartet. Worauf warten sie denn? Auf dass Gott offenbaren wird, wer wirklich zu seinen Kindern gehört. Und das hat mich angesprochen. Es gibt so viele Menschen in der Welt, die an Gott glauben. Und sie sind sehr zufrieden mit ihrem Glauben. Wenn wir mal Mission treiben und etwas merken mit Leuten, wir merken, dass die Leute, danke, wir sind zufrieden mit unserem Glauben. Das habt ihr auch erlebt. Die Menschen sind zufrieden mit ihrem Glauben. Aber die ganze Natur wartet, dass Gott offenbart, wer wirklich sein Kind ist, wer dazu gehört. Es gibt auch so viele Christen in vielen christlichen Gemeinden. Und es gibt auch ernste Christen, die auch ihren Glauben ernst nehmen. Auch da wartet die ganze Natur, dass Gott auch da zeigt, wer wirklich sein Kind ist. Nicht nur zu glauben. Auch bei uns Adventisten, es gibt so viele gläubige Adventisten, sage ich mal so in Selbstkritik. Wenn jemand Adventist ist, das ist überhaupt keine Garantie. Auch da in der Adventgemeinde wird Gott zeigen, wer wirklich sein Kind ist. Und das hat mich angesprochen. Die ganze Natur wartet. Und die ganze Natur wartet auf die Erlösung. Es gibt vieles in der Natur, die nicht mehr halten kann. Aber von dem ist abhängig, wenn Gott offenbart, wer wirklich auf seiner Seite steht und wer wirklich sein Kind ist. Wir wissen aufgrund der Bibel und auch Geist der Weissagung, Ellen White, was werden wir von dieser Erde mitnehmen in den Himmel? Das ist bekannt. Nur unseren Charakter, alles was wir erreicht haben auf dieser Welt, müssen wir eines Tages verlassen. Aber nur unseren Charakter, das haben wir schon ein paar Mal auch gesagt, dein Charakter. Und jetzt kommt eine direkte Frage. Zuerst stelle ich mir Frage und dann stelle ich dir auch. Ist mein Charakter tauglich für den Himmel? Kann ich mich mit diesem Charakter im Lichte der Majestät des ewigen Gottes zeigen? Etwas, was mich beschäftigt. Wir sprechen, dass wir unseren Charakter in den Himmel nehmen werden. Aber welchen Charakter hast du denn? Hast du Gott gefragt? Jetzt frage ich dich auch, was ich mich gefragt habe. Ist dein Charakter tauglich für den Himmel? Und das ist jetzt, ich möchte euch ans Herz legen, jeder Einzelne in seiner Verbindung mit Gott, in seinem persönlichen Gebet und persönlichen Andacht, frag mal Gott, ist mein Charakter für den Himmel vorbereitet? Wir werden uns nicht im Himmel vorbereiten, gibt es Nachprüfung im Himmel oder so, sondern wir müssen hier unseren Charakter durch die Gnade Gottes, die Gnade Gottes bringt uns zur Reue. Luther hat mal gesagt, diesen Begriff benutzt billige Gnade. Was ist billige Gnade? Billige Gnade, laut Martin Luther, ist die Gnade, die viele Christen denken, diese Gnade genügt mir. Hauptsache, Jesus ist für mich gestorben und ich bin gerettet, jetzt kann ich tun lassen, was ich will. Ist das ein Charakter für den Himmel? Eine ernste Frage. Sehnsucht nach der Erlösung. Es gibt noch eine Sehnsucht. Jesus sehnt sich nach uns. Nach dir und nach mir. Ich lese noch diesen Text in Johannes Evangelium, im Kapitel 17. Eine Sehnsucht. Sehnsucht von Jesus selbst. Johannes Evangelium Kapitel 17. Vers 24. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war. Vater, ich will, das ist mein Wunsch, das ist mein Herzenswunsch, meine Sehnsucht, dass wo ich bin, auch die kommen, die durch mich, durch mein Opfer, durch mein Blut gerettet werden. Eine Sehnsucht, die auch erstaunlich ist. Jesus, ihm ist nicht egal, ob wir gerettet sind oder nicht. Manchmal leben wir so, jetzt bitte nicht mich falsch verstehen, manchmal leben wir tatsächlich so, als ob es unsere Errettung gar nicht wichtig ist. Wir haben so viele Pläne und so viele und alles zieht uns in alle mögliche Richtungen. Aber ist das der Charakter, der zum Himmel kommt, in den Himmel kommt? Das ist eine sehr wichtige Frage. Jesus steht vor Gott für uns. Weiter lesen wir in Römerbrief Kapitel 8, ihr kennt auch diesen Text, dass der Geist Gottes, der betet für uns mit Seufzen, unaussprechlichen Seufzen, denn er kennt jeden Einzelnen von uns und er weiß, dass unser Charakter noch nicht ist so, wie er sein soll. Der Charakter, der den Himmel ererben kann. Und Gott hilft uns, dass wir dort sind, wo er uns haben möchte. Ihr Lieben, ich möchte zusammenfassen die paar Gedanken. Wir leben in einem großen Kampf zwischen Gut und Böse. Und wir wollen alle auf der Seite des Guten stehen. Das ist unser Ziel. Da bemühen wir uns. Und da ist nicht leicht, auf dieser Seite zu stehen. Ihr kennt auch das, wo jemand gesagt hat, wir leben im Lager Satans, lauter seine Leute um uns herum. Und mitten in seinem Lager, wo er Fürst dieser Welt ist, sagt Jesus selbst, er ist Fürst dieser Welt. Diese Welt gehört ihm. Gott liebt die Welt, aber diese Welt gehört dem Satan. Und wir erleben das in so vielen Ereignissen in der Welt. Das ist nicht Gottes Welt. Das ist Satan, sein Welt. Und mitten in seinem Lager sagen wir ihm offen vor allen Leuten, wir wollen nicht dir dienen, wir wollen Jesus Christus dienen. Und dann erwarten wir, dass er uns in Ruhe lässt. Es muss uns alles gut gehen, weil wir an Gott glauben. Es wird nicht so sein. Der Psalmist sagt, Tränen, weine jeden Tag. Und da kommen die Spötter und sagen, du glaubst an Gott? Es gibt keinen Gott. Aber es gibt einen Gott, der uns hilft, der uns in seine Hand trägt, der uns tatsächlich bis ans Ende bringt, so wie er das haben möchte. Das ist mein Wunsch und mein Gebet für uns alle, für unsere Familien, für unsere Kinder, Jugendlichen, dass sie auch merken, die Welt bringt nicht das Glück, das ewig bleibt. Nur in Jesus. Auch wenn manchmal auch Tränen kommen, aber ich weiß, ich bin auf der Seite Gottes. Harre, meine Seele, harre des Herrn. Das war eine Lösung, dass er in seinem Psalm gesagt hat. Und ich möchte gerne, dass wir auch so bleiben, dass wir fest bleiben bis zum Ende auf der Seite Gottes. Gott segne uns dabei. Amen.
Amen.
Wir beten. Unser lieber himmlischer Vater, wir danken dir für diesen wunderschönen Sabbattag, den du uns schenkst, auch wenn draußen so kalt ist. Wir haben Freude und Wärme miteinander und mit dir, mit deinem Wort. Wir danken dir dafür. Danke dir für die Botschaft, die du uns heute ans Herz legen möchtest. Du möchtest, dass wir durchhalten. Du möchtest, dass wir trotz allem Spott und trotz allen Problemen bei dir bleiben. Dass unsere Seele, wie es hier im Lied stand, harre meine Seele, dass wir fest bleiben bis zum Ende. Gib uns diese Ausdauer und dieses Vertrauen auf dich. Vergib uns alles, was wir getan haben, was nicht nach deinem Willen ist. Reinige du uns davon und hilf uns, dass wir unser Leben und alles, was wir haben und sein wollen, dir anvertrauen und dir ans Herz legen. Herr Jesus, begleite du uns durch unser Leben, durch unseren Alltag, dass wir die Beziehung mit dir immer pflegen können, denn nur das bleibt. Alles andere wird vergehen, aber unser Charakter bleibt. Hilft uns, dass wir so einen Charakter haben können durch dich, Jesus Christus, der auch tatsächlich den Himmel erreichen kann. Wir danken dir für dieses wunderbare Werk, das nur der Heilige Geist in uns verbringen kann. Im Namen Jesu. Amen.
Amen.